Abraham kannte das Ziel nicht. Und dann über Isaak, den Sohn, den Abraham dann endlich bekam, nach vielen Jahren des Wartens, über dessen Sohn Jakob wiederum, über Josef, der dann nach Ägypten verkauft wurde, und dann über Mose, da wurde aus dieser Familie ein ganzes Volk, ein großes Volk, das Gott nach dem Auszug aus Ägypten dann am Berg Sinai in der Wüste sein Eigentum nannte und Richtlinien gab für das Zusammenleben. Israels Weg, der sollte zur Anbetung Gottes durch alle Völker führen. So wie Israel leben sollte, so sollten alle Völker daran ein Beispiel nehmen und zu Gott hingeführt werden. Wir wissen auch, zwischendurch haben wir dann die Gefangenschaft in Babylonien, Israel ging so seine eigenen Wege, lehnte sich immer wieder gegen Gott auf. Und gerade als dann auch Israel Christus ablehnte und dann das Evangelium in alle Welt verkündigt wurde, gerade da konnte man sehen, dass diese Beziehung, die Israel zu Gott hatte, dass die nun möglich war für alle Völker dieser Welt, für alle Menschen aus allen Nationen zumindest zugänglich wurde. Wir lesen, wie Jesus zutiefst traurig wurde und über der Stadt Jerusalem weinte. Das Volk Gottes, in dem der Sohn Gottes Mensch wurde, erkannte ihren Herrn nicht, seinen Herrn nicht und wollte diesem Herrn auch nicht nachfolgen. Das ist auch etwas, was die Apostel erleben mussten, die letzten Endes dann ja anfingen, auch denen zu predigen, in deren Ländern Jesus nie gewesen war. Und Paulus macht dann im Römerbrief deutlich, was den Israeliten fehlte. Im 10. Kapitel schreibt er, sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht. Und sie versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt werden. Das sind sicherlich die bekanntesten Kapitel, die wir so dazu haben, zu der Perspektive, ja, wie sieht Gott das Volk Israel jetzt eigentlich? Nachdem all das mit Christus passiert ist, diese Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Das ist so die größte Abfassung, wie darüber geschrieben wurde. Paulus ist derjenige, der das hier in Worte gefasst hat. Und dabei wählt Paulus dann auch folgende Worte, um das nochmal ein bisschen klarer zu erklären. Ja, wie ist denn das jetzt mit Israel eigentlich? Wie geht das jetzt eigentlich weiter mit Israel? Sind sie jetzt verstoßen von Gott? Oder wie ist das eigentlich? Sie haben sich ja jetzt wirklich, das ist ja die ultimative Ablehnung, den Sohn Gottes selbst abzulehnen. Römer 11, Verse 25 bis 34 lese ich, 6 bis 36 lese ich uns vor. Da schreibt er an die Gemeinde in Rom: Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten und dadurch den Ungehorsam durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer seinen Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir halten Folgendes fest, aufgrund dessen, was wir jetzt hier gehört haben. Mal so als paar Stichpunkte für uns. Als erstes halten wir fest, dass wir ganz demütig immer wieder auf uns schauen müssen. Paulus schreibt, in der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten. Wir waren es, die in der Vergangenheit Gott nicht gekannt hatten. Als Gott längst mit Israel unterwegs war, wir wissen nicht ganz genau, wie die Weltbevölkerung so aussah und wohin die alles verstreut war, und wem Gott da möglicherweise doch auch begegnet ist und sich da offenbart hat, das wird er höchstwahrscheinlich gemacht haben. Und dennoch, wirklich gekannt haben wir ihn nicht. Das gilt auch für jeden von uns. Keiner kommt auf die Welt und weiß schon, dass es diesen Herrn Jesus Christus gibt. Den müssen wir erstmal kennenlernen. Dank dem, was Gott gemacht hat, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit und in dem, was er durch Christus vollbracht hat, da, wo sich Gott offenbart hat, durch Jesus Christus, da sind wir eingeladen in die Gemeinschaft mit ihm, die davor in erster Linie Israel mit ihm hatte. Sogar noch mehr. Wir lesen, dass wir brauchen jetzt keinen Mittler mehr, keine Priester, wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Und der Mittler ist nicht mehr das Volk Israel, sondern Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Das sind erstmal Ereignisse, Dinge, die uns sagen lassen, wir haben keinen Anspruch auf diesen Jesus, sondern müssen ja erstmal demütig sein und dankbar, dass wir diesen Gott kennen dürfen. Als zweites halten wir fest, Gott kommt mit Israel an sein Ziel. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel errettet werden, heißt es. Oder ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Oder auch sie sollen sein Erbarmen erfahren. Es ist natürlich relativ einfach, dass wir sagen, na schaut mal her, die Israeliten, die haben Jesus abgelehnt, insbesondere diese besonders frommen Pharisäer. Und wir kennen Christus ja wirklich, wir wissen es eigentlich viel besser. Und genauso könnten wir jetzt auch sagen, na, die Politik, die machen in Israel jetzt heutzutage, naja, die müssen wir auch kritisieren, genauso wie wir unsere eigene Politik kritisieren oder das von anderen aus den anderen Ländern kritisieren könnten, hinterfragen könnten. Da ist es wichtig, dass wir Gottes Absichten nicht mit dem verwechseln oder vermischen, was aktuell geschieht, oder dass wir alles, was da mit dem Staat passiert, sofort als Gottes Handeln deuten müssen. Wichtig ist aber, dass die Verheißungen Gottes weiterhin gelten, so wie er sie damals gegeben hat. Er wird mit seinem Volk Israel, zu dem er eine besondere Beziehung pflegt und immer noch hat, an sein Ziel kommen. Und als drittes halten wir fest, wie genau Gott das machen wird. Das bleibt offen. Paulus schreibt ja hier von einer vollen Zahl an Menschen aus anderen Völkern. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass jeder einzelne Mensch vorher zum Glauben kommen wird. Wir wissen das ja, nicht jeder findet die Sache mit dem Glauben so gut oder erkennt Jesus Christus an. Nicht jeder wird zum Glauben kommen, sondern das, was hier beschrieben wird, ist das in einer Art und Weise, die ganze Völkerwelt umfassen wird, dass da auch Israel mit eingeschlossen sein wird in die Rettung Gottes. Nicht jeder einzelne Israelit, aber das Volk Israel darf auch die Rettung Gottes erfahren. Es ist immer noch Gottes besonderes Eigentum. Und Paulus schreibt, dass ganz am Ende nicht ohne Grund diese Doxologie, dieser Lobpreis Gottes am Ende, wo er sagt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit. Wer will das eigentlich verstehen, was Gott da macht? Also wirklich verstehen. Wer könnte Gott sagen, so machst du es oder so musst du es tun? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, was er jetzt von ihm zurückfordern könnte? Gott ist zu unbegreiflich, dass wir genau wissen, wie er das alles machen wird mit Israel, mit der Rettung. Aber er wird an sein Ziel kommen mit diesem Volk. Was bedeutet das für uns? Paulus sagt nichts anderes als das, was Gott in der Geschichte immer wieder deutlich gemacht hat und offenbart hat. In Israels Geschichte und in der Menschheitsgeschichte. Gott bleibt treu. Gott bleibt treu, auch wenn sein Volk und seine Menschen untreu sind. Gott steht zu seinen Verheißungen. Wir dürfen wissen, auch wenn unsere Wege uns manchmal weg von Gott geführt haben oder es manchmal immer noch tun, wir dürfen uns immer wieder neu an Christus wenden, zu ihm kommen und sagen, hier, das ist das, was ich angerichtet habe. Ich versuche es nicht wieder zu tun, aber ich brauche deine Vergebung. Und Gott bleibt treu, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und so wie Gott uns treu bleibt, bleibt er auch Israel treu. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass sie Zeugen sein würden. Genau, in Jerusalem, in Samaria und dann ja der ganzen Welt. Das ist das, was wir immer wieder betonen. Wir haben es betont, als wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigt haben, dass wir sehen, dass diese Dynamik des Evangeliums nach draußen führt, hinaus in diese Welt. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass das ja nicht heißt, dass seine Nachfolger nicht auch immer noch Zeugen gleichzeitig in Jerusalem bleiben können und dürfen. Deshalb gehen Menschen wie Annabel und Schahade immer wieder auch nach Israel, um von Jesus Christus zu erzählen. Ich war selber etwas erstaunt. Ich hätte so gedacht, naja, Kirche Nazareners ist wahrscheinlich vielleicht so seit 50 Jahren in Israel aktiv. Ja, bis sich das ja dann ausbreitet, es dauert eine Weile. Nein, seit 99 Jahren ist die Kirche dort. Was dafür spricht, dass da auch eine Priorität gesehen wird. Das heißt, ja, auch dort ist es wichtig, hinzugehen und Gottes gute Nachricht, seine Botschaft zu verkünden. Mission heißt Sendung und so sind Menschen auch nach Israel gesandt. Und als drittes heißt das, dass mit Blick auf Israel das gilt, was Paulus zu Beginn von Römer 10 sagt. Wir haben vorhin schon mal aus Römer 10 gehört, da wo er erklärt, was Israel da falsch verstanden oder nicht richtig erkannt hat. Aber am Anfang davon sagt Paulus, liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Und das wollen wir nicht überheblich sagen. Weil wir uns ja auch für Menschen aus anderen Nationen, auch für unser eigenes Volk das wünschen, dass Menschen errettet werden. Aber da wir heute von Freunden hören werden, die in Jerusalem aktiv sind, deshalb wollen wir heute auch ganz besonders dafür beten und dem hier folgen, was Paulus sagt. Das, was wir uns von ganzem Herzen wünschen und von Gott für sie erbitten, ist auch, dass die Menschen in Israel errettet werden. Wir können uns biblisch-theologisch ganz viel mit Israel beschäftigen. Und trotzdem müssen wir auch immer wieder wissen, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus vor Ort? Wie ist die Situation? In Israeliten herrscht das Leben, wie es hierzulande auch der Fall ist. Corona ist ebenso ein Thema wie an anderen Orten der Welt. Und deshalb wollen wir jetzt auch einen Einblick kriegen in das Leben und den Dienst von Annabel und Shahade Twal. Und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Video extra gemacht haben. Es zeigt eine schöne Fülle an unterschiedlichen Themen von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist in Israel und das, was aktuell wichtig ist in Ihrer Gemeinde auch. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen.